Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Wir achten auf unsere eigene Ausdrucksweise, diese Dinge betreffend, verstehen sie aber nicht, sondern missdeuten sie. Wir sind, wenn wir philosophieren, wie wilde, primitive Menschen, die die Ausdrucksweise zivilisierter Menschen hören und sie missdeuten und nun die seltsamsten Schlüsse aus ihrer Deutung ziehen.
Schönen Nachmittag. Hier ist eine weitere Sendung der Reihe Philosophische Brocken. Am Mikrofon ist Herbert Rachowitz. Sie wissen, dass wir verschiedene Kategorien pflegen in unseren philosophischen Brocken. Da gibt es die Kategorie Philosophen, da gibt es die Kategorie Werkstattgespräche und es gibt die Kategorie akademische Abschlussarbeiten. Zu dieser Kategorie haben wir heute einen Beitrag. Die letzte Sendung in dieser Kategorie war über Kant und den kategorischen Imperativ. Heute geht es nicht um einen einzelnen Philosophen, sondern es geht um ein sprachphilosophisches Thema allgemein und um eine Dissertation, die Gerald Posselt in Freiburg eingereicht hat, vergangenes Jahr, denke ich. Was ist das Thema der Dissertation? Am besten erstellt das gleich mal selbst vor.
Okay, also das Thema, es geht um, eine Untertitel ist Rhetorik des Performativen. Es sind eigentlich zwei gewissermaßen Wendungen oder Ereignisse im sprachphilosophischen Denken des letzten Jahrhunderts, die mich zu der Arbeit motiviert haben und mich interessiert haben. Das eine ist nämlich die Einsicht gewissermaßen, dass das Sprache selbst rhetorisch verfasst ist. Das ist also eine grundlegende Rhetorizität oder Metaphorizität der Sprache gibt. Und es somit schwierig wird zu unterscheiden oder überhaupt die Unterscheidung zwischen einer wörtlichen Bedeutung, einer übertragenen Bedeutung, zwischen einem eigentlichen Ausdruck und einem figurativen Ausdruck in Frage gestellt wird damit. Und der zweite Punkt oder die zweite Wende, was also auch sehr oft mit diesem sogenannten Pragmatic Turn gleichgesetzt ist, dass die Einsicht gewissermaßen, dass Sprache nicht nur dazu da ist, eigentlich Welt zu beschreiben oder Behauptungen aufzustellen oder Aussagen zu machen, sondern dass wir auch, indem wir sprechen, wesentlich etwas tun mit unseren Äußerungen.
Das ist der Bereich der Performativität.
Richtig, genau.
Performativität kommt in Grimms Wörterbuch vermutlich nicht vor.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Wie kommt das in den deutschen Sprachgebrauch?
Der Begriff ist gewissermaßen, also gut, er kommt aus dem Englischen natürlich, also vom Perform, Aufführen, etwas vollziehen, erfunden, wenn man so will, also diesen Begriff des Performativen oder des Performative, das geht auf John Austin zurück, also einen Oxforder Sprachphilosophen, der in den, ich glaube, Ende der 50er Jahre, 56, seine berühmten Lectures gehalten hat. Ich weiß nicht genau, welche Lectures das jetzt waren, aber William James Lectures, glaube ich, heißen sie genau. Und dort hat er diesen Begriff also eingeführt, als eine Art Neologismus, um eben solche Handlungen zu kennzeichnen. Das heißt, er ist ausgegangen von der Tatsache, dass es eigentlich sowas gibt wie einen, gewissermaßen eben, was ich gerade gesagt habe, auch einen deskriptiven Fehlschluss in der Philosophie. Also, dass sich die Philosophie gewissermaßen 2000 Jahre lang nur damit beschäftigt hat, eben solche Aussagen zu untersuchen oder solche Äußerungen zu untersuchen, in denen Aussagen über die Welt gemacht werden. Also, in der irgendeiner Form Welt beschrieben wird. Oder eben halt Tatsachen festgestellt werden.
Also das sind jetzt angesprochen zwei Themen in diesem Untertitel. Das zweite war jetzt das Performative, der Handlungsaspekt. Ja. Das erste war die Rhetorik. Ja. Und du hast so eine Formulierung gebraucht, wie die Sprache selbst ist rhetorisch verfasst. Wenn man den Terminus Rhetorik hört, so von außen kommend, denkt man zunächst mal an, das sind ja nur oberflächliche Sachen, das ist ein bisschen ein Trick, oder man sagt, das ist eine gute Rhetorik, aber von der Sache her bringt das nicht viel. Und die zweite Assoziation, die mir kommt, ist Cicero als der große Redner oder Shakespeare. Das wird vermutlich im Unterricht in der Schule noch immer gelesen, die Grabrede von Antonius. Mhm. Wie passt es mit der rhetorischen Verfasstheit der Sprache zusammen?
Also sicherlich, das ist auf jeden Fall richtig, denke ich, wenn man so heute von Rhetorik spricht, dann, oder ein gängiger Begriff, den vielleicht jeder benutzt, ist eben so eine rhetorische Frage, die eigentlich gar nicht fragen möchte, sondern eben nur so dahergesagt ist und gar keine echte Frage ist. Also Rhetorik immer schon auch dieses Moment des Scheins eigentlich hat, der Täuschung, der Manipulation. Und natürlich ein wichtiger Aspekt, oder das ist eben das, was man auch heute immer noch unter Rhetorik versteht, ist eben auch natürlich Manipulation der Massen, also die sogenannten großen Rhetoren, also dass Rhetorik dazu dient. Und natürlich in dem Zeitalter, in dem wir heute leben, wo Medialität immer wichtiger wird, also die Präsenz gewissermaßen über die Medien, über das Fernsehen, bekommt natürlich Rhetorik jetzt in diesem Sinne eine völlig neue Bedeutung.
Würdest du, eine kleine Zwischenfrage, was würdest du denn dazu sagen, wenn jemand sagt, Rhetorik muss heutzutage im Rahmen der Medienphilosophie behandelt werden? Bekannt sind die Hitlerreden, mhm, bekannt sind auch zum Beispiel bestimmte Unbeholfenheiten und Peinlichkeiten im Fernsehalltag, mhm, die dann die betreffenden Personen als ganz unmöglich dastehen lassen. Bekannt ist rhetorische Gewandtheit im Ausweichen von Fragen, mhm, von unangenehmen Fragen zum Beispiel. Und diese demokratische Funktion, von der du gesprochen hast, läuft doch heutzutage auf maßgebliche Art und Weise über das Fernsehen. Mhm. Und da würde sich doch die Überlegung nahelegen, dass man sagt, bevor ich klassische Antike und Cicero studiere oder sagen wir, die Fortsetzung des Studiums der klassischen Antike und von Cicero, wäre eigentlich die Analyse von Fernsehauftritten von Politikern, kann ich so sagen?
Sicherlich ja, wobei natürlich das Wissen, denke ich, also in der Antike eigentlich festgelegt worden ist. Also das gesamte rhetorische Wissen, auch worauf wir auf heute sicherlich noch irgendwie zurückgreifen oder so, ist in diesen großen Lehrbüchern, es gibt diese 12 Bücher von Quintilian, also das ist eine ganze Lebensanweisung. Der Redner wird begleitet von der Geburt, also kommt auf die richtige Amme bereits an und dass er also richtig aufgezogen wird und seine Erziehung, also schon in den Kinderjahren ist ganz, ganz wichtig. Also das gewissermaßen geht eine ganze Pädagogik des Rhetors tatsächlich, das führt bis zu seinem Tod und also das ist also eine ganz, ganz hochkomplexe Angelegenheit.
Würdest du dich trauen, mit einem Kategoriensystem aus der Antike ein Video einer Wahlkampfveranstaltung, meinetwegen am Aschermittwoch, analysieren zu können? Mit denselben Kategorien? Oder glaubst du, dass da was dazugekommen ist oder sind das noch immer die alten Tricks?
Es ist sicherlich was dazugekommen. Es ist eine andere Art der Konzeptualisierung, eine andere Art der Kategorien. Also sicherlich würde man heute eben auf die Linguistik zurückgreifen. Man hat ein völlig anderes technisches Vokabular. Also Sprache war in der Antike sicherlich nicht, wie das eigentlich erst Anfang des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Also so ein Erkenntnisgegenstand, den man selber untersucht hat. Also von daher würde ich wahrscheinlich schon eher auf die aktuellen Begrifflichkeiten zurückgreifen. Aber das, was mir relativ wichtig ist und auch was natürlich auch meine Arbeit in wichtiger Punkt ist, ist eigentlich so eine Engführung, also dass man auch einfach sagen kann, da ist ein sehr großes Wissen vorhanden, was eigentlich vergessen worden ist, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise wird oft so getan, als hätte man irgendwas völlig neu erfunden, was aber eine sehr lange Tradition hat. Und dass dieses Wissen und dieses rhetorische Wissen natürlich auch vergessen worden ist, das hat auch konkrete Gründe, das hat mit dieser sogenannten Verbannung der Rhetorik zu tun. Und das hat sich natürlich eben auch, also die Philosophie selber zuzuschreiben, die sich also immer gegen die Rhetorik positioniert hat, als die Wissenschaft, als die Suche nach der Wahrheit und eben nicht nach der Wahrscheinlichkeit, dem Schein, also diese Großdifferenz zwischen dem Schein und dem Sein.
Also an der Stelle könnte man nochmal zurückgreifen zu deiner Formulierung, die Sprache ist rhetorisch verfasst. Wie wir das jetzt ein wenig auch diskutiert haben, könnte der Anschein entstehen, dass man Rhetorik als eine ganz besondere Fertigkeit hat, mhm, wie zum Beispiel, dass jemand das hohe C singen kann oder dass jemand besonders schnell sprechen kann oder besonders akzentfrei eine fremde Sprache spricht. Da könnte man sagen, das sind Qualitäten in der Ausübung der Sprache. Mhm. Und so ähnlich gelingt es jemandem in einer Diskussion, schöne Argumente zu formulieren, die Leute durch wohlgesetzte Worte zu überzeugen. Das wäre an dieser Stelle so eine Teilfertigkeit, die man haben kann und auch nicht haben kann. Die Formulierung, die Sprache ist rhetorisch verfasst, möchte mehr.
Zumindest einen anderen Aspekt betonen. Also ganz klar, Rhetorik auch in der Antike ist eine Technik, die man erlernen kann. Es gab Rhetoriklehrer, die eben diese Technik auch vermittelt haben. Dafür musste man zahlen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also das war eine hoch angesehene, also auch eine sehr wichtige Fähigkeit, die man erlernen wollte. Es gibt sicher auch Leute, die eine natürliche Fähigkeit dafür haben. Das ist sicherlich in allen Bereichen so, die man auch lernen kann natürlich. Der entscheidende Fall ist auch in der Rhetorik, dass eben jeder, der vor Gericht zog, seinen Fall selber vertreten musste. Also es gab nicht den Anwalt, der für einen gesprochen hat, sondern musste seinen Fall selber vertreten. Und die Rede hat in der Antike eine ungeheure Macht. Beziehungsweise diese Macht hat sie heute natürlich auch noch, aber die wird ihr so nicht zuerkannt oder wird auch so nicht erkannt letztendlich.
Man singt in Wien jetzt äußerst sinnig gar manchen Schlager voll Gemüt. Doch ein Elitsänger, das bin ich. Ich singe nämlich nur Elit, nicht lieblich wie Therese Krone. Denn ich bin stimmlich ein rachsüchtiges Wesen. Drum sing ich zu dem Liedchen fein den allerblödesten Refrain. Ich hab eine Tante in Peking, von der ich als Säugling schon wegging. Das war eine brave, zufriedene, charmante, superbeste Jidene. Die saß dort im Reiche des Mandschu und trug nur gehäkelte Handschuhe. Die sprach, hör auf, deine Tante Lina. Chineser gibt's nicht nur in China. Ching. Ich singe gern im Grammophon, ich liebe den Konserventon. Zwar fehlt's nicht am poetischen Keim, doch leider mangelt jetzt der Reim. Durch alle Glieder mir ein Schreck ging. Es gibt mir keinen Reim auf Peking. Darum, verehrtes Publikum, gruppier ich die Verwandtschaft um. Ich hab eine Tante in Nanking, die selbst im Oktober noch blank ging. Ich hab einen Onkel in Krittendorf, der leider das Bad nie benutzen darf. Hab auch einen Bruder in Hitting, mit dem ich die Strophe gleich mitsing. Und hab a Cousine in Pennsylvania, womit ich mein Lied zu Ende sing. Ching-chang.
Diese Dissertation, von der wir ausgehen, hat im Untertitel zwei Bestandteile. Den einen hatten wir jetzt bereits besprochen. Das ist die Rhetorik zur Rhetorik des Performativen, heißt es aber. Jetzt ist es also so, dass, wenn ich das recht verstehe, das Handeln mit Sprache eine Rhetorik hat. Soll man das so verstehen? Das Performative hat eine Rhetorik?
Könnte man so auch sagen. Also es ist als Gegenbegriff, oder diese Wendung Rhetorik des Performativen eigentlich als Gegenbegriff erstmal, man könnte auch sagen, eben von einer Rhetorik der Tropen zu einer Rhetorik des Performativen. Also dass wenn man heute von Rhetorik spricht, oder dass wenn heute Rhetorik noch Relevanz hat, abgesehen ist von dieser Rhetorik, mit der wir gerade gesprochen haben, also eigentlich die eigentliche Rhetorik in dem Sinne, dass das also das, was im Fernsehen passiert, oder das, was irgendwie jetzt sozusagen auch in irgendwelchen Manager-Seminaren vermittelt wird, dass es, wenn man im Rhetorik spielt, es ja um die Tropen eigentlich geht.
Also Tropen. Tropen ist ein Landstrich für mich.
Ja, oder eben dann die rhetorischen Tropen oder rhetorischen Figuren.
Wieso heißen die Tropen? Worum handelt es sich da?
Tropus ist die Wendung einfach. Also das ist gewissermaßen, dass etwas anders gewendet wird.
Tropen ist ja auch als Landstrich die Wendung.
Also der Ursprung ist derselbe tatsächlich.
Die Sonne.
Genau, ja. Also
ist
das ist eben das
Wendekreis.
Eine ist, genau, ja.
Eine Wendung, das ist ja schon interessant, dass man Sprache in diesen bewegten Begriffen zu fassen versucht. Mhm. Und besonders natürlich handelt es sich da um auffällige Wendungen. Also Wendungen in dem Sinn, dass die Sprache nicht schnurgerade unterwegs ist, nicht das eine und das eine und das eine gesagt wird, so wie also, und jetzt kommt der Wetterbericht und Wien und Graz und Salzburg, sondern dieser Verlauf nimmt plötzlich eine Wendung. Es wird nicht gesagt, es regnet, sondern es wird eine Trope eingesetzt. Also man soll sich vorstellen, im Morgenjournal kommt plötzlich, statt es regnet, in Salzburg weint der Himmel. Mhm. Das wäre ja doch eine bemerkenswerte Wendung. Aber diese Art von Wendung ist es, wenn man von Tropen spricht. Ist
das genau, okay? Das wäre eine Metapher in dem Fall, den du gerade genannt hast. Wobei natürlich eben diese Verwendung der Tropen hochgradig kodiert ist und konventionell festgelegt. Also es gibt gewissermaßen Kontexte, wo das eben nicht möglich ist. Also wenn man jetzt das in einem Wetterbericht sagen würde, würden alle sagen, das passt da überhaupt nicht hin. In einem Gedicht natürlich ist das vollkommen angemessen. Das sieht auch die antike Rhetorik so. Also letztendlich geht es eigentlich darum, man kann Metaphern oder rhetorische Redewendungen oder Figuren können angemessen sein oder unangemessen. Es ist die Frage des Kontextes und der Situation. Es entspricht eben, in welchem Zusammenhang diese Tropen verwendet werden.
Also wenn ich zum Beispiel zu meinem Institutsvorstand gehe und sage, du altes Schlachtross, dann würde er sich beschweren.
Wahrscheinlich, weil er nicht wüsste, ob das jetzt ein Lob ist oder eine Beleidigung.
Was wäre das für eine Trope, du altes Schlachtross?
Das würde man auch als eine Metapher bezeichnen,
vermute
ich mal. Wobei ich immer dazu sagen muss, ich bin selber sehr skeptisch mit diesen Tropen. Also das ist eine Klassifikation, der also auch immer eine Ontologie zugrunde liegt, also eine Kategorisierung der Welt. Und man sieht relativ schnell, dass eigentlich, also es gibt unzählige Klassifikationen, es gibt also auch unzählige Anthropen, also verschiedene Namen dafür, das sind Sachen, die man kaum aussprechen kann. Das also geht in der Regel also von einer eben oft die Metapher, die so als Haupttrope bezeichnet wird, andere Klassifikationen kennen 20, 30 verschiedene rhetorische Figuren oder auch Tropen. Auch da gibt es nochmal einen Unterschied. Das ist also sicherlich eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss, solche Dinge eindeutig zu klassifizieren.
Wie ist das, wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Heimwerker und dann kriege ich ein Werkzeugset mit 64 Werkzeugen, die da alle schön geordnet sind, und das ist ein Hammer und eine Zange und ein Schraubenzieher und ein Schlüssel zum Aufsperren von irgendwas, ein Imbusschlüssel, und die haben alle schöne Namen. Und das würde ja gut passen dazu, dass der Heimwerker etwas tun muss. Könnte man diese Wissenschaft von den Tropen so ähnlich formulieren, als für Fachleute zugerichtete einzelne Sprachwerkzeuge?
Ja, das eine ist sicherlich, also gerade diese barocken Rhetoriken, die detailverliebt hat, also die dann so in diesen Manierismus endet, also wo dann das sich einfach vervielfältigt, die Klassifikation. Der andere Kritikpunkt ist eben bereits der, wie man eigentlich Sprache selber auffasst, also wie Sprache selbst verstanden wird. Und in dem, wie du es gerade geschildert hast, das ist eben eine ganz typische Auffassung der Sprache, Sprache als Organon, Sprache als Werkzeug, das geht also bis auf Platon zurück. Sprache ist also etwas, was man irgendwie eben wie ein Werkzeug gebraucht oder wie ein Instrument, und es gibt also auf der einen Seite die Gedanken, die irgendwie bereits vorhanden sind, oder es gibt einfach die Gegenstände der Welt, die man direkt erfahren kann. Und die Sprache hat dann die Funktion, eigentlich diese Gedanken entweder auszudrücken, also es ist Ausdrucksmittel, oder es ist ein Mittel der Kommunikation. Und diese Sprachauffassung natürlich, auch wenn ich vorhin von so einer rhetorischen Verfasstheit der Sprache gesprochen habe, wird natürlich auch damit bereits kritisiert.
Da möchte ich jetzt mal nachsagen, das verstehe ich noch nicht ganz. Das eine, wovon wir gesprochen haben, das ja ganz einleuchtend ist, dass Sprache nicht nur dazu dient, Mitteilungen zu machen oder Behauptungen aufzustellen oder Ableitungen zu machen, sondern dass Sprache auch dazu dient, Effekte bei den Sprechenden auszulösen. Also zum Beispiel, ich weine, ich sage etwas in einer weinerlichen Stimme, oder ich befehle etwas mit erhobener Stimme, oder ich habe einen spöttischen Beiklang, indem ich etwas sage und möchte die oder den extra ärgern damit, dass ich das so spöttisch sage. Das wären doch Arten, wie man mit Sprache Effekte erzielen kann. Das wäre dieser Handlungsaspekt von Sprache. Also ich stelle nicht nur etwas fest, sondern ich stelle das auch süffisant fest. Ich stelle das auf eine Art und Weise fest, dass die andere sich ärgert, wenn ich es feststelle. Die merkt es durch meine Stimme. Das sind aber jetzt Effekte, da brauche ich noch keine Tropen dazu. Das geht eigentlich auch mit ganz normalen Aussagesätzen. Also bitte gib mir die Gabel, oder gib mir die Gabel, ist, wenn man es als eine Sprachhandlung verwendet, eigentlich noch ohne Tropen auch effektiv.
Das sicherlich, ja, bereits bei der Wendung kannst du mir die Gabel geben, die man eigentlich üblicherweise benutzt, merkt man eigentlich, dass es in so einer indirekten Sprechakte, dass das Sprache eigentlich niemals wirklich direkt funktioniert, sondern sehr oft eigentlich eben über diese Wendungen, die, wenn ich jetzt direkt sagen würde, gib mir die Gabel, das wäre das, was ich eigentlich sagen will, das wäre die klare Aufforderung, aber das wäre eine Unhöflichkeit und eigentlich ein Affront. Also das heißt, ich muss in diesem Moment eigentlich bereits das Ganze bereits in eine Frage verkleiden. Man könnte auch sagen, es ist eine rhetorische Frage, weil eigentlich würde ich ja sagen, gib mir die Gabel und ich frage dich, ob du sie mir geben kannst. Ich will deine Fähigkeit ja nicht wissen, ob du sie mir geben kannst, sondern ich will die Gabel einfach nur haben.
Das ist ein sehr schönes Beispiel. Da könnte man noch diese Formulierung von der Wendung, von der Trope gut verstehen. Wenn man sagt, kannst du mir die Gabel geben oder kannst du mir bitte die Gabel geben, das hat ja auch so etwas von Verbeugung eigentlich. Ne? Man geht nicht direkt heran an die Sache, obwohl man sehr genau weiß, dass es um eine letztlich direkte Austauschsituation geht. Aber man geht nicht direkt heran, sondern man macht das auf eine höfliche Art und Weise. Und worin besteht Höflichkeit? Höflichkeit besteht darin, dass man den Raum entstehen lässt zwischen den Akteuren. Und dieser Raum wird in der Sprache dadurch eröffnet, dass man die Sprache dehnt, könnte man mal sagen, oder dass man sie wendet, dass man ihr eine gewisse Kurve einschreibt.
Und dass man ihr eben auch natürlich ist in dem Fall, dass man dem anderen immer das Gefühl gibt, er könnte selber entscheiden oder ihm diese Handlungsfähigkeit eigentlich zuzusprechen. Also ihm einen gewissen Raum zu lassen, auch irgendetwas zu verneinen oder auf etwas einzugehen. Also ich brauche eigentlich auch in der Sprache, das ist ein wichtiger Punkt, denke ich auch immer, diese Differenz, also diese Beweglichkeit auch tatsächlich. Das ist deswegen auch Kommunikation eben, sonst wäre es Kommunikation zwischen zwei Computern, die eigentlich nur irgendwelche Befehle austauschen. Das ist sicherlich nicht, wie menschliche Sprache funktioniert.
Jetzt ist eine dieser Tropen, von denen du angedeutet hast, dass man sie sich kaum merken kann, so kompliziert heißen sie, wird dieser Vermutung ja wirklich sehr gerecht, und diese Trope heißt Katachrese. Katachrese ist was Griechisches. Und du erklärst sie uns jetzt.
Ja, der Tropus Katachrese, also ich gehe erstmal auf die griechische Bedeutung ein. Also Kresis heißt einfach nur gebrauchen, also ist der Gebrauch im Griechischen, hat noch viele andere Konnotationen, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Und Katachrese wird eigentlich oft, also im Latein wird es übersetzt mit Abusio, was nicht unbedingt sofort den Missbrauch bedeutet, sondern eben erstmal eigentlich eine Verwendung, ein Verbrauchen, ein Aufbrauchen, ein übermäßiges Gebrauchen. Ich habe das vorhin schon verwendet, als die antike Rhetorik sehr viel, ein ganz wichtiger Begriff in der antiken Rhetorik ist immer die Angemessenheit, das richtige Maß. Und man könnte auch sagen, dass die gesamte antike Rhetorik, oder auch das ist auch eine Wendung, die ich bei Foucault finde, wenn er also über die Formierung oder des Subjekts in der Antike spricht, es geht immer um die Angemessenheit, um das richtige Maß und um nicht zu viel. Also die Grenze verläuft weniger zwischen dem richtig und dem falsch, sondern sie verläuft zwischen dem zu viel und zu wenig oder zwischen dem eben richtig und zu viel.
Unangenehm auffallen, kann man das irgendwie so formulieren? Diese Unmäßigkeit, nicht treffen, nicht die Balance treffen?
Ja, oder nicht das richtige, also das richtige Moment findet. Also für den Rhetor in der Antike ist es eben wichtig, einfach dieses Gespür zu haben, auch der Kairos, der richtige Zeitpunkt. Also es ist nichts, was sich alles vorausberechnen lässt tatsächlich, sondern es hängt sehr viel von dem Kontext ab, von der Konstellation, von den Zuhörern, sind die gebildet, sind die dumm, was bin ich selber für eine Person, was kann ich irgendwie vermitteln, was ich bin. Das sind also alles Sachen, die zu dieser Angemessenheit beitragen.
Ich meine, nun haben wir ja, um mir diese Schlenker in die Gegenwart zu gestatten, nun haben wir ja nur schmerzhafte Erfahrung mit rhetorischen Gesten und rhetorischen Unternehmungen, die gerade dadurch wirksam sind, dass sie ganz genau gesetzte Verletzungen enthalten. Also der Kairos, von dem du sagst, das Richtige, das Passende besteht darin, dass man genau die raffinierte Wendung nimmt, die dann am nächsten Tag oder noch an demselben Abend im Fernsehen und in den Zeitungen ist, und zwar gerade als Skandal.
Richtig, wobei es auch ein gewisses Paradox ist, man muss den Missbrauch selbst richtig benutzen. Also man sieht eigentlich auch schon, dass der Missbrauch immer auch eine sehr zweischneidige Angelegenheit ist und man kann ihn eben auch tatsächlich gezielt einsetzen, wenn man dann von Missbrauch reden möchte oder eben von so einer Grenzverletzung, die natürlich auch, man darf nicht zu viel verletzen. Also es muss immer gewissermaßen auch da wiederum gibt es das richtige Maß. Und auch die sogenannte Katharese oder eben das, was auch dann als Abusio oder Missbrauch bezeichnet wird, auch die kann durchaus angemessen eingesetzt sein. Also auch hier argumentieren dann die griechischen Rhetoren, also die kann genauso angemessen sein, wenn es eben die Umstände erforderlich machen.
Ich singe Ihnen noch geschwind paar Verse, die sehr lustig sind. Und sind sie auch nicht alle neu, die Hauptsache ist, man lacht dabei. Im Krankenhaus man einen Mann seit 8 Tagen nicht begraben kann. Warum denn nicht, fragt der Herr süß, nur weil er noch nicht gestorben ist. Ein Mädchen weint ganz desperat, weil sie verschluckt am Nadelhaar. Was weinen's denn, sag ich zu ihr, da haben sie andere dafür. Eine Frau sagt, ich hab gestern Nacht im Theater mich halb tot gelacht. Halb tot gelacht, sagt drauf der Mann, oder schau dir's morgen wieder an. Ein Bauer, der kommt in die Stadt, kauft sich an Opernkuckergrat. Er schaut hinein, schreit ohne Sinn, da ist ja gar keine Oper drin. Ein Dieb bricht der Laden hier. Ein Wachmann schreit, was machen Sie? Ich wollte nur sehen, sagt dieser geschwind, ob Sie ein guter Wachmann sind. Ein Schneider liegt im Bett bei Nacht. Die Flöhe haben ihn fast umgebracht. Drum löscht er schnell die Lampe aus, die Fläsern glauben, er ist nicht aus. Herr Moritz Baum, ein Jude ist, er lässt sich taufen und wird Christ. Jetzt rennt Herr Baum, es ist zu dumm, das ganze Jahr ist Christbaum rum. Zu Rosenfeld sagt der Herr Schneck, du hast am Bauch einen Leberfleck. Ich weiß schon, sagt der Rosenfeld, das hat dir deine Frau erzählt. Im Seebad schreit Frau Kunigund. Um Gottes Willen, ich hab keinen Grund. Wenn du keinen Grund hast, sagt ihr Mann, du blöde Gans, was schreit du dann? Herr Schmidt trifft neulich die Frau Blatt. Sie sagt ihm, dass sie Eiweiß hat. Na und ich hab Zucker, sagt Herr Schmidt, wenn's wollen, so machen wir ein Biskuit.